Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Einen schönen guten Tag. Ein Vierteljahr vor den US-Präsidentschaftswahlen kann Donald Trump einen außenpolitischen Erfolg feiern. Unter seiner Vermittlung haben Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate die Aufnahme diplomatischer Beziehungen beschlossen. Wir blicken gleich auf den Schulterschluss zwischen Trump und Netanyahu und die Frage, was sich die Israelis vom künftigen Präsidenten erhoffen. Außerdem in dieser Sendung ein Schwerpunkt zur Corona-Pandemie. Wir berichten über den längsten und striktesten Lockdown der Welt auf den Philippinen. Außerdem über die kalkulierte Zurückhaltung afrikanischer Staaten bei internationalen Kredithilfen. Und wir zeigen am Beispiel Argentiniens, wie die Pandemie die Polizeigewalt in Lateinamerika noch einmal verschärft hat. Es ist eine überraschende Wendung im Nahen Osten. Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen offiziell kooperieren, auch um den Einfluss Irans in der Region einzudämmen. Beide Länder wollen diplomatische Beziehungen aufnehmen. Ein großer außenpolitischer Erfolg für Israels Premier, aber auch für den US-Präsidenten. Wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen konnte Donald Trump erfolgreich zwischen Premier Benjamin Netanyahu und Kronprinz Mohammed bin Zayed vermitteln. Dieser historische Moment, so Trump, sei der größte Fortschritt für den Frieden in der Region seit dem israelisch-jordanischen Friedensvertrag vor mehr als einem Vierteljahrhundert.
This is a truly historic moment. Not since the Israel-Jordan peace treaty was signed more than 25 years ago has so much progress been made towards peace in the Middle East.
US-Präsident Donald Trump in Washington in dieser Woche. In Israel ist der US-Präsident populär, aber die politische Perspektive hat sich bereits geweitet auf die Zeit nach Trump. Tim Aßmann mit einem Blick zurück und nach vorn.
Es sind mittlerweile vertraute Bilder. Donald Trump sitzt im Oval Office und macht Nahostpolitik. Manchmal im Beisein von Benjamin Netanyahu, aber inhaltlich immer im Sinne des israelischen Ministerpräsidenten. So war es bei der Anerkennung des ungeteilten Jerusalems als Hauptstadt Israels, so war es bei der Aufkündigung des Iran-Nukleardeals, bei der Anerkennung des israelischen Anspruchs auf die Golanhöhen, bei der Vorstellung des US-Friedensplans für die Region und nun auch bei der Verkündung der Einigung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf diplomatische Beziehungen. Trump ist Israel wohlgesonnen und Benjamin Netanyahu weiß, wie man sich bedankt.
Frankly, Mr. President, you have been the greatest friend that Israel has ever had in the White House.
Der beste Freund, den Israel jemals im Weißen Haus hatte. Das sehen viele Israelis ähnlich wie ihr Premierminister. Waren Trumps Entscheidungen ausnahmslos gut für Israel? Für den Politikwissenschaftler Chuck Freilich ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten. Freilich war unter anderem stellvertretender nationaler Sicherheitsberater der israelischen Regierung. Zum Teil hätte Trumps Nahostpolitik symbolischen Charakter, sagt er. Trumps Bilanz ist sehr gemischt. Zum Teil ist sie gut für Israel. Die Anerkennung Jerusalems und der Golanhöhen und die harte Linie gegenüber dem Iran zum Beispiel. Sein Friedensplan war unrealistisch und was den Iran angeht, war das Verhängen von Sanktionen zwar richtig, aber das ist keine politische Linie, sondern nur eine Komponente davon. Mehr kam nicht. Dass mehr kommt, ist fraglich. Trumps Aussichten auf eine zweite Amtszeit sind den Umfragen zufolge nicht besonders gut. In Israel wird der US-Wahlkampf intensiv verfolgt. Zu keinem anderen Land hat der jüdische Staat so enge Beziehungen und von keinem wird er so unterstützt. Alleine die Militärhilfe beläuft sich auf rund 3,8 Milliarden Dollar jährlich. Wer also in den USA regiert, ist für Israel von großer Bedeutung. Die Abhängigkeiten sind enorm, betont Chuck Freilich. Es gibt nur wenige Themen, die für Israels nationale Sicherheit so wichtig sind. Die Beziehung zu den USA ist heute für Israels Sicherheit von fundamentaler Bedeutung, diplomatisch und militärisch. Man kann sogar fragen, ob Israel ohne die Vereinigten Staaten überhaupt überleben könnte. Israelische Medien berichten bereits jetzt umfassend über den US-Wahlkampf und beleuchten dabei immer wieder, wie dieser oder jener Kandidat zu Israel steht. Berichtet wird dabei nicht nur über die Bewerber um die Präsidentschaft oder vorher diejenigen, die sich um die Kandidatur bewarben, sondern auch über Kongressabgeordnete und ihre Positionen zu Fragen, die für Israel wichtig sind. Dass für die US-Demokraten nun nicht der israelkritische Bernie Sanders antritt, der vorschlug, die Militärhilfe an Bedingungen zu knüpfen, sondern Joe Biden, wurde in israelischen Regierungskreisen mit Erleichterung aufgenommen. Insgesamt könnte das Verhältnis der israelischen Regierung zu den US-Demokraten aber besser sein, glaubt Analyst Freilich. Israel hat sich aus seiner Sicht zu sehr an Donald Trump gebunden. Die Unterstützung für Israel auf demokratischer Seite ist seit 2 Jahren im freien Fall. Ein Grundsatz in den US-israelischen Beziehungen war immer, dass Israel unparteiisch war, von beiden Lagern unterstützt wurde. Heute sind wir parteiisch zugunsten der Republikaner. Das muss sich ändern. Ilana Stockman lebt in Israel und wird im November ihre Stimme in den USA abgeben für Joe Biden. Sie ist bei den Democrats Abroad, sozusagen der Auslandsvertretung von Bidens Partei in Israel. Die Partei steht nicht radikal links, sondern eher auf moderatem Untergrund. Ich würde allerdings nicht davon ausgehen, dass Bibi die gleiche bedingungslose Unterstützung bekommt wie bisher. Bibi ist der Spitzname von Israels Premier Netanyahu, der von der Nahostpolitik Donald Trumps in den vergangenen Jahren profitieren konnte. Wegen dieser Politik werden viele US-Wahlberechtigte, die in Israel leben, nun Trump wählen, ist sich Mark Zell sicher. Er ist allerdings auch nicht neutral in dieser Frage. Der Rechtsanwalt Zell, der in einer Siedlung im Westjordanland lebt, ist Chef der Republicans Overseas, der organisierten Anhänger der US-Republikaner in Israel. Nun wollen Leute abstimmen, die sich an US-Wahlen noch nie beteiligt haben. Es geht ihnen dabei nicht um die nächsten 4 Jahre. Sie wollen dem Präsidenten für alles danken, was er in den vergangenen 4 Jahren getan hat.
In Israel hoffen viele Politiker und Bürger auf eine Wiederwahl von US-Präsident Donald Trump. Doch auch sein Herausforderer Biden hat viele Unterstützer. Tim Aßmann berichtete aus Tel Aviv. Der erhoffte ruhige Sommer mit rückläufigen Corona-Zahlen, er hat sich nicht eingestellt. Die Infektionszahlen in vielen Ländern, sie steigen wieder. Nicht nur in Europa bereiten Regierungen neue Einschränkungen vor. Die Angst vor einem zweiten großen Lockdown wächst. Auf den Philippinen ist genau das Realität. Mehr als 13 Millionen Menschen im Großraum Manila sind seit Anfang August von neuen harten Maßnahmen betroffen. Nur zum Einkaufen und Arbeiten dürfen die Einwohner ihre Wohnungen verlassen. Dabei hatte Staatschef Rodrigo Duterte bereits Mitte März eine strikte Ausgangssperre für das Land verhängt. Nun also eine zweite Vollbremsung. Unser Korrespondent für die Philippinen ist Holger Senzel. Herr Senzel, Anfang August hatten die Mediziner Alarm geschlagen, weil die Zahl der Neuinfektionen sich stark erhöht hat. Wie sieht die aktuelle Lage im Land jetzt aus?
Also wir haben heute 158.000 Infektionen. Das klingt jetzt nicht so viel bei einem 100-Millionen-Staat, jetzt verglichen mit Deutschland. Aber es sind 6.000 mehr als gestern. Mitte Juni waren es auch 27.000. Und seitdem steigen die Zahlen der Infektionen jeden Tag um 3.000 bis 7.000 an. Und dazu muss man wissen, das Gesundheitssystem ist ohnehin marode. Die Kliniken sind überlastet. Viele Philippiner haben nicht mal eine Krankenversicherung, weil sie zu arm sind. Und der Präsident Duterte hat lange Zeit dieses Virus nicht ernst genommen. Und dann hat er von einem auf den anderen Tag das Land quasi abgeschaltet. Und jetzt sehen Sie Polizisten in Tarnanzügen, die mit Sturmgewehren das enge Gassengewirr durchkämmen und kontrollieren, ob das eingehalten wird, die Menschen in ihre Hütten zurückscheuchen oder auch sie festnehmen. Tausende wurden festgenommen, weil sie gegen die strengen Pandemieregeln verstoßen haben. 2 Leute sind sogar erschossen worden. Wobei die Frage natürlich, diese Leute sagen, wie sollen wir denn das machen? Abstandsregeln in diesen engen, überfüllten Slums, das geht doch gar nicht. Und wir müssen doch auch raus, um Geld zu verdienen. Also es ist eine sehr, sehr kritische Situation dort und viele Experten sagen, die Philippinen scheinen diesen Kampf gegen das Virus zu verlieren.
Sie haben die Arbeit der Polizei, der Sicherheitskräfte erwähnt. Die Corona-Pandemie haben Politiker weltweit genutzt, um Sicherheitsgesetze zu verschärfen. Präsident Duterte hat im Sommer ein Antiterrorismusgesetz durchgeboxt. Ist das Land damit auf dem Weg in die Diktatur oder vielleicht schon dort angelangt?
Diktatur ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Philippinen haben sich längst als Rechtsstaat verabschiedet. Das sieht man ja an dem Kampf gegen die Drogen. Dafür ist Duterte ja bekannt geworden. Er hat einen blutigen Antidrogenkrieg geführt. Es sind mehr als 20.000 Menschen, verdächtige, drogensüchtige, mutmaßliche Dealer von der Polizei erschossen worden. In fast keinem dieser Fälle ist ermittelt worden. Es sind auch viele Unschuldige ums Leben gekommen. Und insofern hat dieses Land sich als Rechtsstaat verabschiedet und es werden auch sehr, sehr viele Oppositionelle verfolgt. Also er hat einige Kritiker mundtot gemacht, er hat Drogenanklagen gegen sie in die Wege geleitet. Da ist nicht mehr viel von einem Rechtsstaat übrig. Inwiefern das eine Diktatur wird, kann man nicht sagen. Es gibt ja nach wie vor noch Wahlen auf den Philippinen.
Stichwort Wahlen. Der Präsident ist natürlich gewählt. Wie steht die Mehrheit der Bevölkerung heute zu seinem strikten Sicherheitskurs?
Es ändert sich gerade ein bisschen. Also bisher hatte Rodrigo Duterte hohe Zustimmungswerte. Die Leute haben auch gesagt, Rechtsstaat, das interessiert uns nicht. Er hat uns mehr Sicherheit gebracht. Also die meisten Leute sind ja nicht betroffen geworden davon. Die Drogendealer sind erschossen worden auf der Straße. Aber für die normalen Leute war es so, dass sie sagten, unsere Tochter kann jetzt wieder zu McDonald's gehen, ohne dass sie Angst haben muss, in Schießereien zu gehen. Er hatte Zustimmungswerten von bis zu 80%. Das ändert sich jetzt gerade ein bisschen durch diese Pandemie, weil natürlich diese Pandemie auch die Wirtschaft zum Erliegen bringt. Wir haben jetzt 7,3 Millionen Arbeitslose. Die Zahl könnte auf 10 Millionen ansteigen. Ausgangssperre, Alkoholverbot, geschlossene Geschäfte und Restaurants, den Leuten geht es schlecht. Und sie sehen in Stadien, Bahnhofshallen, in Flughafengebäuden, da kampieren Hilfsbedürftige. Weil man muss ja auch sagen, 7,3 Millionen Arbeitslose, es gibt keine sozialen Sicherungsnetze auf den Philippinen. Also wer arbeitslos ist, der kriegt auch kein Geld. Es ist eine Soforthilfe von einmalig $163 versprochen worden. Aber die kommt auch nicht an. Also es grummelt auf den Philippinen. Die Unzufriedenheit mit der Regierung wächst und es passiert im Prinzip all das, was in vielen Autokratien passiert, dass man in solchen Krisen sieht, dass Autokraten, mehr überfordert sind mit so einer Krise als Demokratien.
Welche Pläne hat der Autokrat? Welche Pläne hat die Führung, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu kriegen?
Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht und ich bezweifle, ob Rodrigo Duterte es weiß. Also die Regierung agiert im Moment sehr, sehr hilflos. Es gibt eine Menge Drogen. Da werden auch Leute, die verhaftet werden, weil sie gegen Corona-Regeln verstoßen haben, in überfüllte Gefängnisse gesteckt, was ja sozusagen eine Einladung an das Virus ist. Er droht, dass Leute, die dagegen verstoßen, erschossen werden. Aber ich sehe relativ schwarz da eigentlich. Also die Philippinen, lange ein aufstrebendes Schwellenland, erleben die schwerste Wirtschaftskrise ihrer Geschichte. Und viele sagen, das Schlimmste steht eigentlich noch bevor. Und Rodrigo Duterte hat zwar immer gut darin, markige Sprüche abzulassen, aber im Moment agiert er sehr hilflos und sehr erratisch. Also die Philippinen stecken wirklich in einer ganz, ganz dicken Krise.
Kann der Präsident denn auch auf Erfolge verweisen? Im Süden des Landes hat die Polizei immerhin in dieser Woche einen Anführer der Terrormiliz Abu Sayyaf verhaftet.
Ja, das sind Einzelerfolge. Also insgesamt tut sich nicht viel. Insgesamt muss man sagen, es gibt zwar Erfolge bei der Drogenbekämpfung beispielsweise, aber nur bei der auf den Straßen, das was offensichtlich ist. Das Land ist nach wie vor arm und die großen Probleme, miserable Infrastruktur, marodes Gesundheitssystem, Armut, daran hat sich nichts geändert, seit Rodrigo Duterte im Amt ist.
Ein Lockdown und scharfe Sicherheitsgesetze auf den Philippinen. Holger Senzel über die umstrittene Corona-Politik von Staatschef Rodrigo Duterte. Besten Dank für Ihre Einschätzung. Zu den überraschenden Wendungen im Verlauf der Corona-Pandemie zählt das Infektionsgeschehen in Afrika. Experten hatten im Frühjahr das Schlimmste befürchtet: überforderte und unterfinanzierte Gesundheitssysteme, die unter dem Ansturm der Kranken zusammenbrechen. Passiert ist das bislang nicht. Die medizinische Katastrophe in Afrika ist ausgeblieben. Die wirtschaftlichen Folgen jedoch sind für den Kontinent ein massiver Stresstest. Ohnehin überschuldete Staaten müssen nun den Absturz ihrer Wirtschaft abfedern. In dieser Lage erschien das Hilfsangebot der G20 wie ein Rettungsanker. Zinszahlungen in Milliardenhöhe wollten die Kreditgeber aussetzen. Doch Kenia und zahlreiche andere afrikanische Länder haben das Angebot erst einmal ausgeschlagen. Bettina Rühl über die Hintergründe.
Er ist viel besser als befürchtet, der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie auf dem afrikanischen Kontinent. Die bekannten Fallzahlen haben erst vor einigen Tagen die Millionenmarke überschritten. Und nach allem, was man weiß, sind allein in New York bereits deutlich mehr Menschen an Covid-19 gestorben als auf dem gesamten afrikanischen Kontinent. Trotzdem ist die wirtschaftliche Lage dramatisch. David Baisley, der Exekutivdirektor des Welternährungsprogramms, warnte Ende April vor dem UN-Sicherheitsrat. Es besteht die reale Gefahr, dass vielleicht mehr Menschen an den wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 sterben könnten als am Virus selbst. Deshalb spreche ich von einer Hungerpandemie. Der Grund: der Absturz der Wirtschaft infolge der Pandemie. Die Weltbank warnte davor, dass der Kontinent in seine erste Rezession seit 25 Jahren rutschen könnte und forderte Erleichterungen bei der Rückzahlung von Krediten. Noch deutlicher wurde die Afrikanische Union. Sie verlangte, dass Auslandsschulden afrikanischer Staaten gestrichen würden, um Geld für den Kampf gegen Covid-19 freizusetzen. Auslandsschulden, weil Inlandsschulden kommerzielle Darlehen sind, darüber können andere Staaten nicht entscheiden. Und die Geldgeber reagierten. Der Internationale Währungsfonds gewährte den ärmsten Ländern Erleichterungen. Viele davon liegen auf dem afrikanischen Kontinent. Die G20, also die 20 reichsten Länder der Welt, wollten bis zum Ende des Jahres Zinszahlungen in Milliardenhöhe aussetzen. Aber bis Anfang August haben nur 28 Länder das Angebot angenommen. Auch das hochverschuldete Kenia nicht. Den Grund dafür erklärte Finanzminister Ukur Yatani im Interview mit Reuters.
We may now upset.
Hätten wir die Initiative der G20 angenommen, würde das als erheblicher Verstoß gegen unsere Zahlungsverpflichtungen gewertet. Das würde uns den Zugang zu anderen Gebern auf dem Kreditmarkt versperren. Denn Ratingagenturen könnten die Kreditwürdigkeit dieser Länder weiter herabsetzen. Vielen geben die Agenturen jetzt schon ein Mangelhaft. Bis zum Ramsch ist es nicht weit. Hinzu kommt, die Initiative der G20 deckt nur bilaterale Schulden ab. Private Kredite, die auf dem kommerziellen Markt aufgenommen wurden, fallen also sowieso nicht darunter. In Kenias Fall machen sie ein Drittel aller Verbindlichkeiten aus. Die Regierung muss also jede Menge Löcher stopfen. Im Juni wandte sich Präsident Uhuru Kenyatta an China. Die Ansprache wurde im kenianischen Fernsehen übertragen. Kenyatta will Schuldenerleichterungen, aber ohne ein Downgrading seines Landes zu riskieren.
I thank you, President Xi, for agreeing to act.
Ich danke Ihnen, Präsident Xi, dass Sie sich der G20-Initiative angeschlossen haben, um die ärmsten Länder im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen. Aber angesichts des Ausmaßes, in dem das Virus unsere Wirtschaft getroffen hat, möchte ich China bitten, noch mehr Schuldenerleichterungen anzubieten und auch Handelsvorteile für afrikanische Länder zu erwägen. Das alles, damit die afrikanischen Staaten für ihre wirtschaftliche Erholung genug Luft zum Atmen haben. Auch mit den anderen Gläubigern, darunter der EU, Deutschland und Japan, möchte Kenia bilateral den Aufschub von Zahlungen vereinbaren. Der kenianische Finanzberater Ali Khan Tsachu hört diese Appelle allerdings mit größter Skepsis. Ich finde, die G20 haben ein faires Angebot gemacht. Schuldenerleichterungen gegen eine genauere Prüfung, wo die Gelder eingesetzt werden. In unserer gegenwärtigen Situation ist das absolut angemessen. Die Länder, die die G20-Initiative nicht angenommen haben, wollen diese zusätzlichen Finanzprüfungen vermeiden. Sie wollen so weitermachen wie bisher. Aber das hat uns in die Lage gebracht, in der wir sind. Und täuschen wir uns nicht, unsere Situation ist apokalyptisch.
apocalyptic.
Kenia und andere afrikanische Staaten waren schon vor dem Beginn der Corona-Pandemie überschuldet. Laut Ali Khan haben viele Länder ihre Auslandsschulden innerhalb von nur 4 Jahren verdoppelt. Kenia muss fast 70% seines Bruttoinlandsproduktes für Zinsen und die Abzahlung der Schulden aufbringen. Wirtschaftlich eine katastrophale Situation, die sich mit einer leichten weiteren Abwertung des Schillings über Nacht noch deutlich verschärfen könnte. Ali Khan hat keinerlei Verständnis für den hohen Schuldenstand. Den größten Einzelposten, bis zu 5 Milliarden Dollar, gab Kenia für eine neue Eisenbahn aus, die monatlich ein Minus einfährt und deren Schienen buchstäblich im Nichts enden. Deshalb meint er, auch ohne Corona wäre die Wirtschaft bald kollabiert. Die Pandemie habe das Unausweichliche nur beschleunigt. Entsprechend düster sind seine Erwartungen für die Zukunft, für Kenia und andere hochverschuldete Staaten, in denen die Elite das Geld hemmungslos verschleudert.
Lebanon will happen.
Hier wird dasselbe passieren wie im Libanon. Ich habe die Ereignisse dort verfolgt. Es gibt eine Regierung, die den Ernst der Lage nicht versteht. Und aufgrund der Wirtschaftslage verlieren die Ersparnisse der Bürger ihren Wert, weil die Währung verfällt. Libanon ist für mich ein Vorbote.
Die Corona-Pandemie verschärft die Schuldenkrise in Afrika, doch die Hilfsangebote aus dem Ausland lehnen zahlreiche Staaten bislang ab. Bettina Röhl über die Hintergründe. Corona-Pandemie hat die Schwachstellen vieler Staaten noch deutlicher offengelegt. Die Überschuldung vieler Entwicklungsländer oder auch die Vernachlässigung des Gesundheitswesens. In Lateinamerika kommt ein weiteres Problem hinzu, die grassierende Gewalt, auch von Sicherheitskräften. Schon vor der Pandemie wurden in Ländern wie Brasilien oder Mexiko regelmäßig unschuldige Menschen von den Sicherheitskräften getötet. Auch Argentinien hat seit langem ein Problem mit Polizeigewalt. Seit Beginn der Pflichtquarantäne Mitte März hat es dort eine Reihe besonders gravierender Vorkommnisse gegeben. Opfer von polizeilicher Willkür und Gewalt sind in Argentinien fast immer Angehörige der Unterschicht und Indigene. Die Einzelheiten von Victoria Eglau aus Buenos Aires.
Vor 10 Tagen in der argentinischen Großstadt Córdoba. 5 Jugendliche in einem Auto weichen einer nächtlichen Polizeikontrolle aus. Die Polizisten beginnen zu schießen. Ein 17-Jähriger stirbt durch eine Kugel in den Rücken. Nicht der erste Mord, den argentinische Sicherheitskräfte während der Corona-Pflichtquarantäne begangen haben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International zählte bisher 5 Morde. Ein besonders gravierender Fall: Mitte Mai erschossen Polizisten in der Provinz Tucumán einen Landarbeiter und ließen die Leiche verschwinden. Der Mann war auf seinem Pferd unterwegs gewesen. In der Nähe fand ein Pferderennen statt, das gegen die Ausgangsbeschränkungen verstieß. Eine Woche später wurde der Tote in einer Schlucht gefunden. Und noch ein Fall, der in Argentinien hohe Wellen schlägt. Von einem 22-Jährigen verlor sich jede Spur, nachdem er von der Polizei auf einer Landstraße angehalten worden war. Mehr als 3 Monate später ist in der Gegend an diesem Wochenende eine Leiche gefunden worden. Jetzt wird untersucht, ob es sich um den verschwundenen Facundo Astudillo Castro handelt. Der Grund für diese Gewalt ist nicht Corona, sondern die Pandemie verschärft eine Situation, die schon vorher existierte. Polizeiexzesse sind in Argentinien ein strukturelles Problem, sagt die Juristin Mariela Belsky, Direktorin des argentinischen Büros von Amnesty International. Die NGO hat am Dienstag einen Bericht über das Vorgehen der Sicherheitskräfte seit Beginn der Corona-Ausgangsbeschränkungen vorgelegt. Misshandlungen, Folter und Mord sind in dem Bericht dokumentiert. In erster Linie sind es arme Menschen, die in Argentinien Opfer von polizeilicher Willkür und Übergriffen werden. Erklärt Manuel Truffaut vom Zentrum für Rechts- und Sozialstudien CELS in Buenos Aires. Häufig seien Menschen dunklerer Hautfarbe und Indigene von Polizeigewalt betroffen. In der nordargentinischen Provinz Chaco drangen Polizisten in der Nacht auf den 1. Juni in die ärmliche Behausung einer Familie der Ethnie Kom ein, prügelten auf die Bewohner ein und nahmen 4 junge Indigene, 2 Männer und 2 Frauen, mit aufs Revier, wo sie sie schwer misshandelten und als, Zitat, infizierte Indios beleidigten. Cecilia Solar von der Menschenrechts-NGO Asamblea por los Derechos Humanos in der Provinz Chaco berichtet, Mitglieder der Ethnie Kom würden von der Polizei immer wieder diskriminiert und erniedrigt. Viele Argentinier, die den Mord an dem Afroamerikaner George Floyd entsetzlich fanden, sehen nicht, dass die Kom-Indigenen das Pendant zu Floyd sind. Denselben Hass, der Floyd getötet hat, erleiden hier die jungen Indigenen. Die Urheber des brutalen Angriffs auf die Kom-Familie wurden festgenommen. Inzwischen sind die Polizisten aber wieder auf freiem Fuß. Immerhin, ihnen steht ein Verfahren bevor, in dem die Provinzregierung von Chaco selbst als Klägerin auftritt. Sie wirft den Beamten schwere Menschenrechtsverletzungen, rassistisch motivierte Gewalt und Folter vor. Dass viele Provinzregierungen mittlerweile Polizeigewalt als Problem anerkennen und sich in die Aufarbeitung einbringen, sehen wir positiv. So Mariela Belsky von Amnesty International. Argentinische Menschenrechtsorganisationen, die das Problem seit langem anprangern, fordern nun dringend eine Demokratisierung der Sicherheitskräfte. Manuel Truffaut vom Zentrum für Rechts- und Sozialstudien CELS. Das sind Reformen, die nicht eine Regierung allein umsetzen kann. Dafür brauchen wir einen parteiübergreifenden Konsens, eine langfristige Staatspolitik. Wir schlagen vor, die Schaffung externer Kontrollorganismen, die Verstöße der Polizei nicht vertuschen, sondern ihnen auf den Grund gehen. Und eine bessere Ausbildung der Polizisten. Wir brauchen Mindeststandards für die Polizei im ganzen Land. Argentiniens Präsident Alberto Fernández hat einige Fälle von Polizeigewalt während der Pflichtquarantäne verurteilt. Diese Woche forderte er in einem Interview, das Verschwinden des jungen Facundo Astudillo Castro müsse aufgeklärt werden. Doch eine tiefgreifende Polizeireform hat Fernández bislang nicht in Gang gebracht.
Das strukturelle Problem der Polizeigewalt in Argentinien. Sie hörten einen Beitrag von Victoria Eglau aus Buenos Aires. Unzufriedenheit im Job soll es geben, genauso wie Lösungen. Um das Thema Berufswechsel geht es gleich in Campus und Karriere mit Henning Hübert. Über Ihre Unzufriedenheit können Sie in der Sendung berichten unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes, zufriedenes Wochenende.